der letzten zweimal, heute Morgen und gestern Abend, über die Offenbarung des Johannes begonnen zu lesen und darüber uns Gedanken zu machen. Und wir sind gekommen bis Kapitel 2, Vers 11, und wir wollen heute Kapitel 2, Vers 12 lesen. Es ist ein Brief, und nicht sieben Briefe, es ist ein Brief, aber geschrieben an sieben Gemeinden, also ein Rundbrief, ein Rundschreiben ist das Buch der Offenbarung, der Brief der Offenbarung. Und hier haben wir sieben Botschaften an sieben Gemeinden, und diese Botschaften sind Einleitungen zu dem eigentlichen Hauptteil ab Kapitel 4 bis Kapitel 22. Und hier haben wir sollen immer also auch an das denken, was danach folgt. Beziehungsweise wir sollen uns bewusst werden, dass das nur Einleitungen sind. Und hier ist die Botschaft, die der Herr an den Boten der Gemeinde in Pergamus ausrichten lässt. Dem Boten, Kapitel 2, Vers 12. Dem Boten der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige, heftige Schwert hat. Ich möchte jetzt nur Vers für Vers mit uns gleich durchgehen. Wir lesen also den Text nur stückweise. Also es geht hier, Jesus Christus stellt sich hier vor als den, der das zweischneidige Schwert hat. Alle diese Vorstellungen Jesu Christi sind aus Kapitel 1 entnommen. Also in Kapitel 1 haben wir ja eine Beschreibung dieses Menschensohnes, der dem Johannes erschienen war. Und Jesus Christus stellt sich hier vor mit immer einer dieser Eigenschaften. Und hier ist es das scharfe, zweischneidige Schwert, das aus seinem Munde kommt. Das ist das Wort Gottes. Aber wenn wir als zweischneidiges Schwert denken, dann denken wir auch an Bileam. Dort war ein Engel, der sich da in dem Esel und dem Bileam in den Weg gestellt hat mit einem Schwert in der Hand. Und deshalb ist Bileams Esel nicht weitergekommen. Und in diesem Brief werden wir auch lesen, geht es um den Bileam. Also das Schwert spricht vom Gericht, das durch das zweischneidige Wort Gottes, Heil für die einen, die gehorchen und die es annehmen, und Gericht für die anderen, die es nicht annehmen wollen. Was ist die Botschaft? Vers 13. Ich weiß um deine Werke und wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen, und du verleugnetest nicht den Glauben an mich, auch nicht in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Zweimal kommt hier das Wort Satan vor in diesem Vers. Jesus sagt, er weiß, wo diese Christen hier wohnen. Dort, wo der Satan seinen Thron hat. Und zum Schluss sagt er nochmal, da bei euch, wo der Satan wohnt. Der Satan wird hier erwähnt, genauso wie er auch schon in der vorigen Botschaft an die Smyrner erwähnt wurde. Da hatten wir in Vers 9 die Juden, die eine Synagoge des Satans sind. Die haben sich entgegengestellt dem Gottesvolk. Und dann hieß es, sie sollen sich nicht fürchten, das Gottesvolk soll sich nicht fürchten, Vers 10, denn der Teufel ist daran, euch von euch einige ins Gefängnis zu werfen. Also wir haben zweimal kommt der Satan in Smyrna, in der Smyrner Botschaft vor, und zweimal kommt der Satan in der Pergamus Botschaft vor. Was hat es mit diesem Satan auf sich? Der Satan, der Fürst dieser Welt, er thront da, er hat seinen Thron aufgerichtet auf der Welt. Nicht nur in Pergamus. Natürlich war Pergamus schon eine ganz besondere Hochburg, denn in Pergamus war der Zeus-Altar. Es war eine Götzenstadt, war dieses Pergamon oder Pergamus. Da gab es auch einen Tempel des Asklepios Soter. Das war ein Schlangengott. Ja, Asklepios, die Schlange, heute noch das Symbol der Mediziner und Apotheken und Ärzte, aber allerdings ist die Schlange nicht hier als Satan, sondern als die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde und wo die Israeliten hingeschaut haben und dort auf der Schlange, wenn sie hingeschaut haben zur Schlange, dann wurden sie gesund. Von daher kommt es von den Ärzten und Apothekern, das Zeichen. Aber hier, der Satan dort in Pergamus, ganz besonders stark wohnt er dort, aber er wohnt überhaupt in dieser Welt. Paulus sagt, er ist der Fürst dieser Welt und er wohnt da, er herrscht hier über diese Welt, sozusagen im Lufthimmel, um diese ganze Welt zu trennen von Gott, abzuhalten. Dort war übrigens auch das politische Zentrum des Kaisertums, ein politisches Zentrum des Kaiserkults. Es war nämlich der erste Tempel des Kaisers, der Tempel der Göttin Roma und des Augustus, der hier gebaut worden war. Also ein asiatischer Mittelpunkt des römischen Kaiserkults. Von daher auch natürlich besondererweise eine Hochburg des Feindes, des Götzenkultes. Die Kaiser haben sich als Götter verehren lassen. Und es war auch ein wirtschaftliches Zentrum, diese Stadt, Pergamon, davon kommt das Pergament, genau, danke. Der Pergament, Pergamentrolle, ja, kommt auch von dort. Das ist aus Tierhäuten hergestelltes Schreibmaterial, also Material, worauf man schreiben kann. Vor allem ab dem 2. Jahrhundert hat man das dann da gemacht. Aber das war, Pergamus war eine also hochzivilisierte, kulturelle, wirtschaftlich hochstehende Stadt. Es gab auch eine Bibliothek und die Bildung war groß. Also wir haben hier wirklich eine mächtige Stadt. Und der Satan hat hier auch sein Werk. Dort, wo der Thron Satans ist. Und die Christen kommen sich vor wie Fremdlinge, die sind unterdrückt, die sind verfolgt in Smyrna, dort wo die Synagoge des Satans ist, die Judensynagoge. Und der Satan hat in Smyrna einige ins Gefängnis geworfen. Hier wird der Thron des Satans erwähnt. Das war oft entmutigend für die Christen, zu wissen, wie sie wohnen in einem Bereich des Satans. Aber das Schöne ist, wenn wir jetzt ein bisschen vorausblicken in das Buch der Offenbarung auf Kapitel 20, da wird der Spieß umgekehrt. In Kapitel 20 lesen wir nämlich, auch von einem Thron und auch von einem Gefängnis. Gerade das, was hier vorkommt, Thron und Gefängnis, kommt dort in Offenbarung 20 vor, aber gerade umgekehrt. Offenbarung 20 lesen wir, dass die Schlange, der Teufel, der Satan gegriffen wird und der wird ins Gefängnis geworfen. Das lesen wir in Kapitel 20, Vers 3. Er warf ihn in den Abgrund, schloss dazu und er nennt diesen Abgrund ein Gefängnis. Wo ist das jetzt? Vers 7. Wenn die 1000 Jahre verendet sind, wird der Satan aus dem Gefängnis wieder freigelassen werden. Hier sehen wir also, der Satan wird ins Gefängnis geworfen und nicht für 10 Tage, wie bei den Smyrnern, und nicht für 10 mal 10 mal 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10 Jahre. 1000 Jahre. Hier wird der Spieß gewaltig umgedreht. Ja? Und er bekommt eine gewaltige Strafe. 1000 Jahre wird er hier ins Gefängnis geworfen. Und was ist mit den Gläubigen? Die sitzen auf dem Thron. Gerade umgekehrt wie vorher. Da war der Satan am Thron und jetzt sitzen die Gläubigen am Thron. Kapitel 20, Vers 4. Ich sah Throne und sie saßen darauf und das Gericht wurde ihnen gegeben. Die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthauptet waren und die, die nicht dem Tier und auch dem Bild gehuldigt hatten und nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn empfangen hatten oder auf ihre Hand. Sie lebten und herrschten als Könige mit Christus 1000 Jahre. Herrlich. Herrlicher Ausblick, gerade der Spieß wird umgedreht, jetzt bekommen die Gläubigen ihren Lohn, jetzt ist alles anders. Also gehen wir wieder zurück zu der Offenbarung 2 und 3. Es ist ganz bewusst hier, sehen wir die eine Seite und dort sehen wir die andere Seite. Und für Gläubige ein ganz großer Trost zu wissen, eines Tages wird der Spieß umgekehrt. Also hier in Pergamus wohnen Christen, da wo der Satan wohnt. Und wo der Satan thront, wo der Thron des Satans ist. Er thront überall dort, wo er Raum bekommt. Und er bekommt dort Raum, wo Götzendienst ist. Und er bekommt dort Raum, wo Sünde ist. Paulus hat einmal gesagt in Epheser 4, Vers 28, gebt nicht Raum dem Satan. Also Christen, manche Christen meinen, aber mit dem Satan haben wir nichts mehr zu tun, das ist vorbei, das war mal und jetzt ist Schluss damit. Oh, weit gefehlt. Manche meinen, der Satan, der steht vorne an der Kirchentür oder an der Gemeindesaaltür und Nein, der Satan, der steht oft an der Kanzel. Beziehungsweise Dämonen wirken oft durch die Kanzel, was da gepredigt wird. Denn die Dämonen äußern sich über das Wort, das sie weitergeben. Sie infiltrieren die Gemeinde des Herrn. Sie wollen, dass Falsches gelehrt wird. Und hier also eine große Bedrohung. Und Christen sollen wissen, dass hier ist der Erzfeind Nummer eins, mit dem sie, überhaupt der Erzfeind, mit dem wir es zu tun haben. Also ich weiß, wo du wohnst. Das ist einmal ein guter Trost zu wissen, dass der Herr das weiß, die schwierige Situation, in der die Gläubigen sind. Und du hältst fest an meinem Namen, heißt es hier in Kapitel 2, Vers 13 in der Mitte. Du hältst fest an meinem Namen, das heißt, trotzdem du in einem Gebiet wohnst, wo der Satan den Thron hat, hältst du fest an meinem Namen und du hast nicht verleugnet den Glauben an mich, auch nicht in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Also, sie waren treu geblieben und das ist das, was wir später auch immer wieder lesen werden. Das, wozu die Gemeinde Jesu aufgefordert wird, ist Treue. Treue zum Wort, Treue zum Namen Jesu Christi. Er selber ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und hier ist der Antipas ein treuer Zeuge. Interessant ist sein Name. Ich weiß nicht, ob der Name was bedeuten soll, aber wenn das ein lateinischer Name ist, dann heißt er gegen alles. Der Antipas war treu und weil er treu war, plötzlich sah er sich auf der Gegenseite. Ja? Plötzlich sah er alles gegen sich und er gegen alles, weil er treu war. Die rundherum waren nicht treu, offensichtlich, oder jedenfalls irgendwo in seiner Gegend. Das könnte sein, dass das in dem Namen hier drin steckt, dass das bewusst dieser Name ist. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass er ein treuer Zeuge war und er hat genau das getan, was die Geschwister in Smyrna aufgerufen wurden zu tun. Denen wurde nämlich gesagt, sie sollen treu sein bis zum Tod. Und genau das war er. Er war treu bis zum Tod. Der hat das getan. Der treue Zeuge, Antipas. Wie Jesus Christus war er. Treu bis zum Tod. Wie der Herr Jesus treu bis zum Tod war. Und das wird von jedem Christen verlangt. Wir haben ja heute Morgen schon gesehen, auch gestern Abend, dass es schwarz-weiß gemalt wird, hier in der Offenbarung. Entweder so oder so. Es gibt nur diese zwei Extreme. Entweder für Christus ganz und dann bis zum Tode ganz. Oder man findet sich auf der Seite des Tieres, des Antichristus, oder wie wir auch immer sagen wollen. Jedenfalls hier, der Antipas war treu bis zum Tod, jedoch ich habe ein weniges gegen dich, also das ist ein Lob für die Gemeinde in Pergamon zuerst, und jetzt kommt ein Tadel, ich habe ein weniges gegen dich, hier sagt er ein weniges gegen dich. Das hat er in Ephesus nicht gesagt. In Ephesus hat er gesagt, ich habe gegen dich. Aber hier sagt er, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort die an der Lehre Biliams festhalten hast. Die an der Lehre Biliams festhalten, welche dem Balak lehrte, einen Anlass zum Stolpern vor die Söhne Israels zu werden. Götzenopfer zu essen und Hurerei zu begehen. Von diesem Biliam haben wir heute Morgen schon gehabt. Von dem hatten wir es schon heute Morgen. Das war dieser gemietete Prophet, der sollte das Volk Gottes verfluchen. Und anstatt es zu verfluchen, hat er es gesegnet, weil er nicht anders konnte, weil der Heilige Geist über ihn kam. Der König von Moab, der Balak, hat sich überlegt, wie werde ich Herr über das Volk? Und dann denkt er sich, er holt sich den Biliam. Und Biliam heißt auf Deutsch übersetzt Herr über das Volk. Dieser gemietete Prophet segnet das Volk, anstatt dass er es verflucht. Aber nachher hatte Biliam einen guten Rat. Es war ein mörderischer Rat, aber in seinen Augen ein guter Rat für den moabitischen König. Und er hat dann die Israeliten verführen lassen, so von den schönen Frauen der Moabiterinnen. Und so haben sie gefeiert und gefestet und gehurt, Unzucht getrieben und in der Bibel ist davon die Rede, vom Rat Bileams, das war dieser schlechte Rat Bileams. Ja. Hier ist es die Lehre Bileams, das war eine böse Lehre, eine Lehre, die das Volk Gottes dazu verführt hat, Unzucht zu begehen und Götzenopfer zu essen. Was heißt Unzucht und Götzenopfer? Darf man denn kein Götzenopferfleisch essen? Hat nicht Paulus gesagt, es ist schon erlaubt, Götzenopferfleisch zu essen? Man soll nicht nachforschen, was man isst, und man soll einfach essen mit gutem Gewissen. Es ist ja nicht deshalb unrein, weil dieses Fleisch einmal früher den Götzen geopfert wurde und dann später ist es auf den Markt gekommen und dann haben sie es verkauft. Und die Christen haben es auch gekauft und haben es gegessen und haben alle gesagt, das darfst du nicht essen, das ist Götzenopferfleisch. Das wurde mal dem Zeus geweiht. Und dann hat man sich gedacht, jetzt wird man verunreinigt durch Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Götzenopferfleisch dürft ihr schon essen. Grundsätzlich ist das erlaubt. Aber ihr dürft nicht mitmachen bei den Götzenfesten. Darum geht's. Es ist rein. Alles ist rein. Den Reinen. 1. Korinther 10 spricht er davon. Aber Kapitel 8 und dann Kapitel 10. Aber nicht mitmachen an diesen Götzen. Cool, ihr dürft nicht sitzen am Tisch der Götzen. Das dürft ihr nicht. Aber ihr müsst nicht nachforschen, wo das Fleisch gekauft worden ist. Aber wieso dann hier? Bitte vergessen wir nicht, das ist ein apokalyptisches Buch. Und wenn wir hier solche Ausdrücke haben, müssen wir immer denken, wer ist der Bileam? Wer ist die Isabel? Was heißt Götzenopferfleisch essen? Was heißt Unzucht begehen? In welcher Sprache spricht der? Wird hier gesprochen in diesem apokalyptischen Buch, in einer alttestamentlichen Sprache. Und man muss das hier übersetzen. Was bedeutet das? Der Thron des Satans. Ja, hat denn der Satan einen Thron? Wie sieht der aus? Ist er Gold? Ist es ein Stuhl? Ein Sessel? Oder was ist das, der Thron Satans? Nein, es ist ein Bild. Es sind lauter Bildwörter, die aber aus dem Alten Testament genommen werden. Satan regiert. Und die Lehre Bileams ist die Lehre eines falschen Propheten, der Herr werden möchte über das Volk Gottes, über die Gemeinde Gottes, hier in Pergamon. Und das Götzenopferfleisch essen, das ist ein Bildwort und bezieht sich auf das weltliche Treiben. Götzenopferfleisch essen und Unzucht treiben, das waren die zwei klassischen Begriffe, die man im Alten Testament verwendet hat, um das weltliche Treiben der Heiden zu schildern. Das lustvolle Treiben, das Genießen, man möchte einfach genießen und für diese Welt leben. Und dazu möchte man essen und dazu möchte man Unzucht treiben. Das sind übrigens die zwei Punkte, an denen der Mensch genießt. Ja, das ist einerseits der Gaumen und andererseits das geschlechtliche Genießen. Es gibt zwei Punkte, wo der Mensch genießt. Und hier sind diese beiden Punkte angeführt. Aber hier im negativen Sinn. Genießen an sich wäre ja nicht schlecht, wenn es im erlaubten Sinn wäre. In der Abhängigkeit von Gott. Aber hier wird es in der Gegnerschaft von Gott getan, dieses Genießen. Also Götzenopferfleisch essen, Unzucht begehen. Hier ein Bildwort oder ein apokalyptischer Ausdruck für nach dem Lust dieser Welt zu leben. Und ist die Gemeinde Jesu gefährdet? Oder ist das jenseits von jeglicher Versuchung für die Gemeinde Jesu? Götzenopfer, also Welt nach weltlicher Lust zu leben? Das ist eine Riesengefahr für die Gemeinde Jesu. Und heute mehr denn je, aber schon zur Zeit von Pergamon war das eine Gefahr in dieser Weltstadt. Also Weltlichkeit in dem Sinne, die Smyrner, die hatten dieses Problem nicht. Warum? Die lebten in Armut und Bedrängnis. Die waren nicht so stark versucht, weltlich zu leben. Die waren versucht, in der Verfolgungszeit nachzugeben und zu verzagen. Oder überzulaufen auf die andere Seite, nur damit sie keine Verfolgung mehr ertragen müssen. Aber das war die harte Versuchung. Und die in Pergamus, das ist die weiche Versuchung. Und wie war das dort? wenn man sich wer sich ein bisschen auskennt, ein bisschen weiß, Bescheid weiß über das vierte Buch Mose, wie die Geschichte war da mit dem Bileam, da kamen die Moabiter und haben da gefeiert und gefestet und die Israeliten haben sich verführen lassen und da war ein Mann, der blieb treu. Wer weiß jemand, wie der hieß?
Phinehas,
wie war das? Der nahm ein Speer und hat den israelitischen Soldaten, der mit einer moabitischen Frau gehurt hat, hat sie gleich aufgespießt von hinten. Und der Herr hat gesagt, bravo! Der hat sich gefreut. Und dann hat der Herr hat dann die Plage gewährt. Gott hat eine Plage geschickt, eine schreckliche Plage. Und wegen dieser Tat von Phinehas hat der Herr gesagt, okay, jetzt ist genug. Phinehas, jetzt hast du mir geholfen, mich zu rächen. Und was war das? Da war ein Soldat, jüdischer Soldat. Und wenn hätte man diesem jüdischen Soldat gesagt, pass auf, die Moabiter kommen, wir müssen kämpfen, da hätte der jüdische Soldat gekämpft gegen die Moabiter. Und er wäre mit seinem Speer, nicht der Phinehas, der andere Soldat, der wäre dann auch mit seinem Speer hervorgegangen und hätte die Moabiter aufgespießt. Aber jetzt kommt die weiche Verführung. Und da kommt ein nettes Fräulein von den Moabiterinnen. Und jetzt hat der Soldat vergessen, dass das Moabiter sind. Hat vergessen, dass es hier Feinde sind und dass der Speer durch die Moabiter gehen sollte. Aber Phinehas hat es nicht vergessen, wo der Speer durchgehört. Phinehas blieb treu als Kämpfer in der Schlacht und gewusst, worum es eigentlich geht in dieser Schlacht. Und der hat es, dieser eine Soldat hat sich verführen lassen. Der harten Versuchung hätte der Soldat widerstanden. Der weichen Versuchung hat er nicht widerstanden. Die weiche Versuchung ist viel gefährlicher als die harte. Das Verführerische für das Volk Gottes. Was war das Verführerische an dem Bileam? Der Bileam war ein Prophet. Ein Prophet Gottes des Höchsten. Und es kamen gute Worte aus seinem Munde. Es kamen Worte des Segens. Und er hat das Volk Israel gesegnet. Und dann kamen aus dem gleichen Mund, guten Abend, dann kamen aus dem gleichen Mund wie von aus dem gleichen Mund, der das Volk Israel gesegnet hat, aus dem gleichen Mund kam die Lehre Bileams, dass man könnte ja die Frauen verwenden für die Israeliten und so sie zu Fall bringen. Aus dem gleichen Mund kommt Segen und Fluch. Hier kam nämlich, das war wirklich zum Fluch, was Bileam hier geraten hat. Was ist die Gefahr der Gemeinde Jesu? In Pergamon. Und nicht nur in Pergamon, überall. Vermischung. Man denkt, da kommt das Schwert Gottes aus dem Mund, oder? Das scharfe Wort Gottes kommt aus dem Mund von Bileam. Und da gibt es viele Bileams. Das heftige, scharfe Schwert aus dem Mund. Und dann wird dieses scharfe Schwert gar nicht mehr ein Schwert. Dann wird dieses scharfe Schwert eine giftige Zunge einer Schlange. Schlangenzunge. Die Lehre Bileams. Wie man Herr über das Volk Gottes wird. Durch Liebe, durch geistlichen Ehebruch. Liebe zur Welt, das ist es. Liebe zur Welt. Jakobus hat auch davon gesprochen. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer also ein Freund der Welt sein will, der stellt sich als Feind Gottes hin. Also wir sehen, auch Jakobus hat ganz klare Worte hier gesagt, was geistliche Götzenopferfleisch essen und geistliche Unzucht heißt. Die Welt lieben. Wer die Welt liebt mit ihrer Lust, oder? Die Welt wird vergehen mit ihrer Lust. Wer aber das Wort Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes, das Schwert. Wir sehen hier, wie der Herr Jesus das gegenüberstellt, in dieser Botschaft an die Leute von Pergamus. Und das ist heute das Verführerische mehr denn je und das dürfen wir anwenden. Und es ist ja, wenn wir ein bisschen die Gemeinde Jesu betrachten heute, dann sieht man, das ist noch viel schlimmer, was heute geschieht an Verführung, als was früher geschehen ist an Verfolgung. Verfolgung ist auch eine ganz schlimme Versuchung für die Gemeinde Jesu. Aber da weiß man, mit wem man es zu tun hat. Den Feind, den sieht man, oder? Aber Verführung, dann kommt es auf der eigenen Kanzel. Und du denkst, der hat doch immer das gute Wort Gottes verkündigt. Jetzt sagt er etwas und man merkt es zuerst gar nicht. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, sagt Johannes an einer anderen Stelle. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und wie kann man die Geister prüfen? Da muss man sich anhören, was sie predigen, diese Geister. Die Geister, die äußern sich ja. Die Dämonen, die sprechen ja. Und sie sprechen über eine Lehre. Und da muss man sich die Lehre anhören und muss sie überprüfen. Und dann, auf diese Weise kann man dann feststellen, redet der aus dem Geist Gottes oder redet hier ein Dämon? Und leider haben viele Christen das immer noch nicht erkannt, wo Dämonen im Spiel sind und lassen sich weiterhin verführen. Es gibt zum Beispiel, ich sage nur ein Beispiel heute, es gibt Gemeinden, da dürfen junge Leute, die nicht verlobt oder nicht verheiratet, also jedenfalls nicht verheiratet sind, dürfen ungeschoren gemeinsam in den Urlaub fahren und im gleichen Hotel übernachten. Und sie dürfen miteinander gehen und sie dürfen miteinander zusammenleben. Niemand fragt nach. Es wird einfach nicht nachgefragt. Die Bibel nennt das Unzucht und die Gemeinde Jesu muss handeln. Darf das nicht dulden. Es darf nicht geduldet werden. Tut Buße. Tue Buße. Sagt er in Pergamus, Vers 16. Aber vorher noch. Du hast welche, die an der Lehre, Vers 14, an der Lehre Bileams festhalten, der bei Balak lehrte, einen Anlass zum Stolpern und Fallen vor die Söhne Israels zu werfen, um Götzenopfer zu essen und Unzucht zu begehen. In dieser Weise hast du, auch du, solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Jetzt weiß ich nicht, ob dieser Vers bei Ihnen wirklich gut übersetzt ist. Ich sage, was das Vers nicht bedeutet. Es wird hier nicht gesagt, du hast Leute, die die Lehre des Bileams haben, und dann hast du zusätzlich noch andere Leute, die die Lehre der Nikolaiten festhalten. Das steht nicht. Er sagt, du hast Leute, die an der Lehre des Bileams festhalten, und auf diese Weise oder in dieser Weise hast du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Die Lehre der Nikolaiten, das war schon bei Ephesus, oder? Da waren die Werke der Nikolaiten. Und die hatten solche Leute. Und die Werke der Nikolaiten, die wurden dort aber gehasst. Aber hier, sagt er, hier wird die Lehre Bileams geduldet. Und indem ihr die Lehre Bileams duldet, habt ihr in dieser Weise, habt auch ihr Nikolaiten. Das ist gemeint. Die Bileamiter und die Nikolaiten sind nämlich dieselben. Der Bileam heißt Herr über das Volk. Und Nikolaiten heißt Überwinder des Volkes. Das bedeutet im Wesen genau dasselbe. Es geht hier um eine Lehre, dass das Volk Gottes überwunden werden soll. Das ist das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus sagt. Sie sind aufgerufen, sie sollen überwinden. Sie sollen sich nicht überwinden lassen. Also Gottes Volk darf sich nicht überwinden lassen von irgendwelcher falschen Lehre. Und wo solche falsche Lehre geduldet wird, dort hast auch du Nikolaiten und eine Nikolaitenlehre, die festgehalten wird. Was ich hasse, sagt der Herr. Kompromisshaftigkeit mit der Welt ist hier angesprochen. Und es geht um das Genießen. Genießen. Ja, ein bisschen Welt darf man doch genießen. Sich an etwas anderem sättigen als an dem Herrn. Darum geht es. Woran sättigt sich die Gemeinde von Pergamon? Was ist ihr Genuss? Da geht es nun um den Mund, oder? Und der Herr Jesus, aus seinem Mund kommt ein Schwert heraus. Ein scharfes Schwert. Das richtet. Das sollen sie jetzt an sich legen. Vers 16. Tue Buße. Das heißt, ändere dein Denken, ändere deine Gesinnung im Griechischen. Ändere deine Gesinnung. Wenn aber nicht, komme ich bald oder schnell zu dir, oder beides, schnell und bald, zu dir, und ich werde Krieg mit ihnen führen, mit dem heftigen Schwert meines Mundes. Dann kommt er mit seinem Schwert. Und dann kommt es aber als richtendes Schwert. Das heißt, dann wird mein Wiederkommen für euch so werden wie für die Welt. Ein kriegerisches Wiederkommen, nicht ein Kommen eines Bräutigams, der mit großer Freude seine Braut zu sich holt, sondern das Kommen eines, dann wird mein Kommen für euch zu einem, da komme ich wie ein Krieger, der kämpft. Und zwar schnell und bald. Wer ein Ohr hat, der höre. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sagt der Geist den Gemeinden? Dem, der überwindet, ihm werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Waren wir schon beim Thema genießen? Ja, bitteschön. Wer überwindet, der wird genießen. Ich habe was vor für euch. Ich habe ein Essen für euch bereit. Ein verborgenes Manna. Auch das ist wiederum ein Bild, das sprach aus dem Alten Testament. Das Manna, das war nämlich das war das Essen, mit dem die Israeliten gespeist wurden, 40 Jahre in der Wüste. Und was haben die gemacht? Das erste Mal hat Gott gesagt, jetzt nehmt einmal einen Krug, und dann tut ein Manna hinein. Und das wird aufgehoben, als Zeichen dafür, dass man immer daran denkt, ich habe die Israeliten gespeist, mit meinem Brot vom Himmel habe ich sie gespeist. Das war verborgen, im Krug war es zu. Da drinnen war das verborgene Manna. Und er sagt, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Das wird man dann essen dürfen, wenn ich euch dann hole. Dann, wenn ihr überwunden habt, dann habe ich dieses köstliche Mahl für euch bereit. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben, und auf den kleinen weißen Stein wird ein neuer Name geschrieben worden sein, den niemand kannte, außer dem, der ihn empfängt. Also was ist dieser kleine weiße Stein? Das ist nicht so ganz klar, das wird hier nicht erklärt. Und er setzt wahrscheinlich etwas voraus, was die Leute damals wussten, aber wir nicht wissen. Man sagt, in der damaligen Zeit, wenn zwei eine Freundschaft geloben, dann nehmen sie einen Stein, einen weißen Stein, und spalten ihn in zwei Teile. Und dann schreibt man den Namen von jedem auf diesen Stein, und das ist dann ein Zeichen der Verbundenheit. Jeder bekommt eine Hälfte von dem Stein. Und der Name vom anderen, vom Geliebten steht da drauf. Das ist wie bei unserem Ehering, oder? Da steht der Name des Geliebten drauf. Und die Wiederkunft des Herrn Jesu wird so sein, er wird seiner geliebten Braut den Stein der Freundschaft geben mit dem neuen Namen drauf. Mit einem neuen Namen, das neue Wesen. Das neue Name bedeutet das neue Wesen, das, was sie dann sein wird. Einen Geheimnamen, den niemand kennt, außer den, der ihn empfängt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Geheimnamen. Du wirst etwas sein, eines Tages wirst du einen Namen haben, sprich, du wirst eine Person sein, die eine besondere Beziehung hat zu dem Herrn Jesus, und die habt nur ihr beide, du und der Herr Jesus. Das ist etwas ganz Intimes, Privates. Und das geht niemand anderen etwas an. Das ist hier der Geheimname. Das ist ein besonderes Geheimnis. Nur wir beide, du der Überwinder und ich, sagt der Herr Jesus. Ich gebe dir dann einen Stein, den Stein des Geliebten. Und da steht dann ein neuer Name drauf. Und du wirst ein Wesen haben, eine Beziehung haben, so wie es nur wir beide kennen. Ganz was Enges. Das ist ein intimer Genuss. Eine echte Freundschaft. Hier haben wir wieder diese beiden Bilder. Im irdischen Leben haben wir eine Ehebeziehung. Und das ist etwas, das geht nur die beiden an. Das ist etwas, die kennen sich in einer Weise, wie nur diese zwei sich kennen. Und das andere genießen ist das Essen. Wir haben zwei Genussmöglichkeiten. Und hier wird in dem Überwinderspruch wird ihm gesagt, ich gebe dir zu essen und ich gebe dir den besonderen Namen. Das ist etwas, eine besondere Beziehung, die nur wir beide haben. Wie wunderschön, wie der Herr hier in zarter Weise spricht zu seiner Gemeinde in Pergamon. Und die anderen sollen es auch wissen, natürlich, die von Ephesus und Smyrna, denn letztlich ist ja das für jeden, das, was hier als Überwinderspruch zugesprochen wird, kriegt ja jeder. Wer überwindet, wird alles erben, heißt es einmal in Kapitel 21, Vers 7. Der wird alles erben, alle diese Verheißungen, die der Herr hier gibt. Also hier Jesus in einer ganz persönlichen und speziellen Weise kennen, den wird man dann so kennen und genießen, wie als ob es nur diese beiden im ganzen Universum gäbe. Nur dich und den Herrn Jesus. Nur euch beide. So genussreich ist die Ewigkeit. Ich habe mir mal vorgestellt, wie es das in der Ewigkeit wird. Der Herr Jesus überhaupt Zeit haben für mich, wenn Millionen von Gläubigen kommen und die stellen sich da in einer Reihe an und ich stehe da irgendwo da hinten. Komme ich auch mal dran, Herr? Und der Herr sagt, Moment, ich habe gar keine Zeit. Na, so ist es nicht. Es wird so sein, die Beziehung, als ob es nur uns beide gäbe im ganzen Universum. Welche eine Beziehung zu dem Herrn wird hier verheißen? Welche herrliche Beziehung? Das ist Pergamon. Also wir sehen hier, wie der Herr den Genuss anspricht. Das Genießerische. Aber wir müssen weiter, na, am liebsten würde man da stehen bleiben, aber wir müssen weiter. Thyatira, Kapitel 2, Vers 18. Es ist jetzt die nächste. Thyatira, Vers 18, und dem Boten der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße sind gleich Golderz. Hier wiederum ein Charakterzug des Messias wird hier dargestellt. Das Feuer, das deckt auf, das richtet, also die Augen wie Feuer, die decken auf, die reinigen auch, wie das Feuer reinigt, die Füße wie Golderz, wir haben schon gesagt, das spricht auch vom Gericht. Alle diese Vorstellungen, wie sich der Herr Jesus vorstellt, er stellt sich immer als der Richter vor, aber nicht der Richter der Welt, der Richter seiner Gemeinde. Denn wenn er kommt, um die Welt zu richten, dann kommt er auch, um die Gemeinde zu richten. Aber hier ist es aber ein Vorgericht. Das heißt, hier wird dieser Gemeinde jetzt schon gesagt, jetzt kommt der Richter und er wandelt mitten unter den Leuchtern und er schaut sich die Gemeinden gut an und die einzelnen Gläubigen mit seinen Augen, wie Feuerflammen. Ich weiß um deine Werke, also was sehen diese Augen? Sie sehen die Werke der Leute in Thyatira und es schaut gut aus in Thyatira. Ich weiß um deine Werke und um deine Liebe. Herrlich, ich weiß um deine Liebe. Das, was die Epheser nicht hatten, oder? Die Epheser hatten viel Werke, aber die Liebe, da war das Problem, die Liebe hat gemangelt. Aber in Thyatira, da waren Werke und Liebe da. Und deinen Dienst, und deinen Glauben, und deine Ausdauer, und deine Werke, und die letzten Werke sind mehr als die ersten. Es gibt Fortschritt sogar. Das schaut gut aus in Thyatira, wirklich. Und das Wichtigste ist da, die Liebe zum Herrn und das Vertrauen zum Herrn. Liebe und Glaube, diese zwei Schlüssel, zwei Kardinaltugenden des Christen, sind vorhanden gewesen in Thyatira. Ich habe jedoch ein weniges gegen dich. Ein weniges, sagt er hier. Also, das hast du nicht?
Nee. Ich habe noch normal.
Ah, okay. Wer die Schlachterbibel und die alte Luther hat, hat hier weniges stehen und eine andere Bibel.
Nein, ich habe die alte Luther.
Du hast die alte Luther und kein weniges.
Oh, ich habe wieder dich.
Ich habe wieder dich.
Okay.
Das Weniger hatte man ja vorher bei dem.
Okay. Wer hat die Schlachter? Hat jemand die Schlachter?
Nein.
Wer die Schlachter hat? Also wer Schlachter hat und wer Janssen Übersetzung hat, hat hier weniges stehen. Die anderen haben es nicht stehen.
Ich habe weniges.
Von Herbert Janssen. Ja, ist jetzt nicht wichtig. Das ist eine Textfrage. Bei der einen steht es mir an. Nicht so wichtig. Dass du gewährst der Frau Isebel. Ja. Der Frau Isebel. Natürlich nicht die wortwörtliche Isebel, die vom Alten Testament kennen wir die. Wir denken dran, es ist ein apokalyptisches Buch und wir vergessen nicht, dass hier da nicht einfach irgendeine Frau, die heißt Isebel, sondern es geht hier um wieder Assoziationen werden geweckt zu dem alttestamentlichen Text. Und im Alten Testament, da war die Isebel eine ganz furchtbare Frau. Und das ist sie hier auch. Und es ist hier die sind in Gefahr, dass sie auf diese Gemeinde hier sind, da haben schon einige auf die Frau gehört. Die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt. Also die gibt sich aus als eine Prophetin. Ja. Nun, würden wir das wörtlich nehmen, und sie würden wir meinen, es gab tatsächlich in Thyatira eine Frau, die da als Prophetin auftritt. Nun, jedenfalls hätte sie da nicht öffentlich in die Versammlungen predigen dürfen, denn die Frauen durften nicht predigen in der Versammlung. Aber sie hätte ja privat wirken können. Aber es ist hier mehr als hier wird einfach wörtlich eine Frau Isebel. Nein, es ist ein apokalyptisches Buch und der Herr Jesus stellt sich ja auch vor als der, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Das ist ja auch nicht buchstäblich, oder? Oder hat er buchstäblich Feueraugen? Natürlich nicht. Aber der hat Augen wie eine Feuerflamme, das heißt, es wird was ausgedrückt dadurch. Und die Füße wie Golderz und so weiter. Und die Frau Isebel auch. Also eine Prophetin, die meine Knechte, du gewährst der Frau Prophetin, die sich, der Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine leibeigenen Knechte zu lehren und sie irre zu leiten, Unzucht zu begehen und Götzenopfer zu essen. Hatten wir das nicht gerade? In Pergamus war das ja genau das, die Lehre des Bileam. Jetzt ist es das die Lehre der Prophetin Isebel. Ja? Es geht immer noch um diese beiden Dinge.
Die hat sich eingeschlichen.
Die Lehre des Bileam war in Pergamus vorhanden. Da gab es Leute, die festhalten an der Lehre des Bileam. Der Bileam selber aber wurde nicht geduldet. Aber Leute, die an der Lehre des Bileam festgehalten haben, oder? Auch der Nikolaiten, der Nikolaus wurde nicht geduldet, aber die Lehre der Nikolaiten, ja. Und hier ist es aber, da wird die Frau selber geduldet. Das heißt, die ist jetzt schon mittendrin, die hat sich eingenistet. Hier haben wir einen Bileam, oder in dem Fall eine Isebel, die jetzt inmitten unter den Christen als Prophetin sich ausgibt und die Leute hören sie so an als Predigerin und sie verführt durch ihre Lehre zu diesen beiden Dingen, Unzucht begehen und Götzenopfer essen. Hier wieder das Bild für die Weltlichkeit, für das Genießen, für das Leben nach der Lust des Fleisches, nach der Lust der Augen und nach dem Hochmut des Lebens. Wer war diese Isebel? Die Ahabs Frau war das, die Königin. Ahab, der gottlose Ahab im Nordreich Israels. 1. König 16, Vers 30, ich lese vor, ihr müsst das nicht aufschlagen. Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte. Er nahm Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau. Und er ging hin und diente dem Baal und beugte sich vor seinem Angesicht nieder. Die Tochter Etbaals war das, die Isebel. Was ist Etbaal? Etbaal heißt, sie lebt unter Baals Gunst. Das ist die Begünstigte des Baal. Von Sidon, von den phönizischen Göttern. Die Phönizier hatten einen Baalskult.
Das war ein Priester, der Revolution macht und sich zum König hochsetzt. Also so ein Baalspriester.
Baalspriester.
Der Baal, ja. Der verstand das schon.
Na gut.
Die Tochter passte ganz in seinen Fußstapfen.
Also, danke, das ist sehr gut. Und da heißt es, und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal. Warum hat er denn das getan, der Ahab? Warum errichtet jetzt der Ahab einen Baalskult? Weil er die liebe Isebel so gern hatte. Einfach. Er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er in Samaria baute. Nicht bei den Phöniziern da unten, sondern in Samaria, mitten in der Hauptstadt des Nordreiches von Israel, mitten in der Hauptstadt. Und er auch machte Ahab die Aschera, das ist eine weitere Göttin. Und Ahab tat mehr, um Jahwe, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also hier, Ahab hat Gott gereizt zur Eifersucht, indem er einfach einen Gegengott, noch einen zusätzlichen Gott eingeführt hat. Wenn man verheiratet ist und dann tut man sich noch eine Zusatzfrau beschaffen, was wird mit der anderen Frau sein? Die wird auch eifersüchtig werden, oder? Und hier ist Gott, der liebt Thyatira. Und jetzt ist Gott eifersüchtig. Die Isebel hat ihn zum Zorn gereizt. Isebel verkörpert hier die Welt, natürlich wieder, den Götzenkult der Welt. Ahab, mit dem sie verheiratet ist, Das Volk Gottes, also Ahab, also das Volk, oder im übertragenen Sinne, das Volk Gottes ist mit Gott verheiratet und jetzt geht das Volk eine hurerische Ehe mit der Welt ein. Oder? Die Geliebte eine hurerische Ehe mit der Welt. Und hier wird solch eine, in Thyatira wird solch eine Frau Isabel geduldet. Und übernimmt das noch sogar die Lehre, ja. Sie führt da in der Lehre, in der Prophetie. Und die Gemeinde tut nichts dagegen, das ist das Schlimme. Einerseits steht es gut um die Gemeinde, aber andererseits wird etwas geduldet. Die Liebe war in Ordnung, aber die Heiligkeit fehlte. Die Liebe war wunderbar, aber wenn man nur Liebe, 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 dann vergisst man, wenn man nur die eine Seite anschaut und nur die eine Seite betont, ja, Liebe zu Gott ist wichtig, aber auch, es muss eine Liebe sein, die mit Heiligkeit gepaart ist. Eine Liebe, die nicht mit Heiligkeit und mit Treue gepaart ist, die hilft gar nichts. Das haben wir genug in der Welt. Liebe ohne Treue. Also wenn man für etwas ist, dann muss man auch gegen etwas sein. Und diese Leute hier sollen lernen, gegen die Isabel aufzutreten und gegen sie zu sein. Es gibt Christen heute auch, die sind für etwas und gegen nichts. Das geht nicht. Wenn man ein Christ ist, der für den Herrn ist, dann muss man auch gegen die Sünde und gegen die Irrlehre auftreten. Und man muss sie auch beim Namen nennen. Man muss auch warnen und warnen dürfen. Die Gemeinde war noch nicht ganz verseucht. Nein, aber die Isabel hatte eine große Stellung dort. Vers 21, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Gott ist ja ungeheuer, oder ungeheuer ist ein falsches Wort, Gott ist unendlich, fast unendlich geduldig. Er ist sehr, sehr geduldig und er braucht sehr lange, bis er heiß wird vor Zorn. Ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue von ihrer Unzucht. Und sie tat nicht Buße. Also hat sich nichts geändert. Gott wartet. Absonderung wäre gefordert gewesen. Gott wartet. Aber einmal ist die Geduld Gottes zu Ende. Gott wartet nicht für immer. Sie tut nichts, sie tat nicht Buße. Und jetzt Vers 22, siehe, ich werfe sie in ein Bett. Und die, die mit ihr Ehebruch begehen, die auch. Nein, in große Bedrängnis. Sie wirft er ins Bett und die, die mit ihr Ehebruch begehen, wirft er in große Bedrängnis. Also diese Hure hier, diese Falschprophetin und Zauberin und was auch immer noch, diese wird ins Bett geworfen. Gott muss hart umgehen und die anderen, die mit ihr eben in große Bedrängnis, wir kommen jetzt in große Bedrängnis, eine große Bedrängnis, bitte, das ist kein Terminus technicus für eine gewisse Zeit, letzte Zeit von Verfolgung, knapp bevor der Herr Jesus wiederkommt. Das wird falsch verstanden. Es gibt heute viele Christen, die diskutieren über die große Drangsal. Kommt die Gemeinde durch die große Drangsal oder nicht durch die große Drangsal und so weiter. Und da wird das Wort große Drangsal wie ein Terminus technicus gehandhabt. Das tut aber die Bibel nicht. Ich werde noch in Kapitel 7 drauf kommen, wenn wir so weit kommen. Es ist ja einfach das Wort eine große Bedrängnis. Das heißt, sie bekommt es hart zu tun, das hart werden. Eine Züchtigung ist hier gemeint. Und Isabels Kinder werde ich umbringen mit Tod. Also die Frucht der Unzucht, die Frucht dieser Unzucht wird getötet. Sie haben nie zum Volk Gottes gehört, diese Kinder. Und alle Gemeinden werden darüber in Kenntnis sein, dass ich es bin, der Herz und Nieren erforscht. Und ich werde jedem von euch nach euren Werken, nach den Werken geben. Also das Gericht geschieht nach den Werken. Euch aber, sage ich, den übrigen, und zwar den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben und welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht kannten, ich werde keine andere Last auf euch werfen. die Tiefen Satans, das ist die tiefen Sünden, die schrecklichen tiefen Sünden Satans. Zur Zeit Isebels wurden in der israelitischen Geschichte des Alten Testaments die tiefsten Tiefen der Sünde erreicht. Damals im Alten Testament, als Isebel regierte. Das waren die tiefsten Tiefen damals. Und so gibt es auch in dieser Zeit hier, bei Thyatira, gibt es tiefe Sünden. Und diejenigen, die sich da abgesondert haben, die übrigen, so viele diese Lehre nicht haben, also die haben sich abgesondert von ihr und von der Lehre, haben das auch nicht weitergegeben, sondern haben das Richtige gelehrt, die haben diese Tiefen nicht durchgemacht, nicht gekannt, weil sie, das heißt, haben keine Erfahrung gemacht mit diesen tiefen Sünden. Die werden hier getröstet. Ich werde keine andere Last auf euch werfen. Hier wendet sich der Herr an einzelne von Thyatira. So tut er das heute ja auch. Er wendet sich an einzelne. Nur, was ihr habt, das haltet fest. Also diese übrigen, die werden hier ganz besonders ermahnt und ermutigt, dass sie festhalten sollen, was sie haben. Was haben sie? Den Herrn Jesus haben sie, die Liebe zu ihm, das Vertrauen zu ihm, die Geduld, das Ausharren, die Treue, die Werke.
Das Wissen um die Wahrheit.
Das Wissen um die Wahrheit hier auch natürlich. Danke. Haltet fest, was ihr habt, bis ich kommen werde. Merken wir, er spricht hier immer bis zur Wiederkunft Jesu Christi, bis zum Kommen Christi. Das Kommen Christi, das hier in jedem Sendschreiben erwähnt wird, ist das eine Kommen Christi. Es gibt ja nur ein Kommen Christi in der Zukunft. Und dieses eine Kommen Christi, das wird immer vor Augen gestellt. Entweder kommt er zum Gericht, oder er kommt zum Lohn und zur Freude. Und wenn die Gemeinde oder der Älteste der Gemeinde oder einer der, wenn der nicht überwindet, dann findet er sich auf der falschen Seite und dann wird das Kommen Jesu Christi, das eigentlich zur Freude für ihn sein sollte, wird für ihn dann zum Gericht sein. Er findet sich auf der falschen Seite. Ich habe gesagt, im Buch der Offenbarung haben wir schwarz-weiß. Es gibt nur diese zwei, entweder so oder so. Das ist ganz bewusst so geschrieben. Gott möchte hier ganz radikal vor Augen führen, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder Märtyrer oder
Hölle.
Hölle. Solche, die von Gott dann auf die falsche Seite geschrieben werden. Und ich habe schon heute Vormittag gesagt, für die nicht da waren. Wenn er sagt, entweder Märtyrer, heißt das aber nicht, dass er meint, alle Christen, alle Menschen, die Christen werden, die werden den Märtyrertod sterben. Das meint er damit nicht. Aber gemeint ist, die Haltung, die müssen sie haben. Das wird gefordert von jedem Christen. Er muss eine Haltung haben, die sagt, Herr, ich bin bereit. Und wenn es so sein soll, dass ich so geführt werde, dass ich erschossen werde um Christi willen, dann bitte, dann sollen sie mich erschießen. Aber die Wahrheit darf ich nicht verleugnen. Und wenn ich die Wahrheit verleugne, finde ich mich auf der falschen Seite. Das ist diese ernste Schwarz-Weiß-Botschaft, die wir in der Offenbarung haben. Es gibt nur diese beiden Arten. Ja. Entweder versiegelt mit dem Siegel Gottes oder gestempelt von dem Tier. Keine dritte Möglichkeit. Kein Neutraler. Keine, der sagen, versiegeln lasse ich mich, von Gott lasse ich mich nicht versiegeln und von dem Tier lasse ich mich auch nicht stempeln. Gibt es nicht solche. Also es ist schwarz-weiß dargestellt. Und dann geht es weiter. Haben wir noch ein bisschen? Ja, geht es noch ein bisschen? Achso, wir haben.
Das können wir noch zu Ende machen.
Das machen wir noch zu Ende. Komm, das machen wir noch. Dem, der über. Das können wir doch nicht so lassen. Also. Und dem, der überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, wer meine Werke bis ans Ende bewahrt, es geht wieder ums Ende. Ganz bis zum Schluss wird festgehalten, wird bewahrt. Und pass auf, dass du nicht einer bist, der aufhört, mitten auf dem Weg. Und der sagt, nein, ich gehe doch auf die andere Seite. Wer meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Völker. Und er wird sie weiden, oder er wird Hirte über sie sein, sie wird sie weiden mit einem eisernen Zepter. Wie Töpfergefäße zerbrochen werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet? der wird auf der Seite Jesu Christi stehen. Im Kapitel 19, Vers 15 lesen wir von Jesus Christus das, was hier denn von den Gläubigen versprochen wird. Kapitel 19, Vers 15 heißt es, wenn der Herr Jesus wiederkommt, aus seinem Munde geht ein scharfes, heftiges Schwert hervor. Ah, das kennen wir schon, auch in Thyatira. Entschuldigung, habe ich gesagt, Offenbarung 19, Vers 15, habe ich gesagt. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Völker schlage, und er wird ihnen ein Hirte sein, oder wird sie weiden mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälte des Grimmes, des Zornes Gottes, des Machthabers über alles. Das, was hier der Herr Jesus tut, das wird in Thyatira den Gläubigen zugesprochen, gesagt, genauso wie ich vom Vater bekommen habe, diese Vollmacht, die gebe ich euch auch. Die Gläubigen werden dann auf der Seite des wiederkommenden Jesus Christus stehen, in seinem Heer eingegliedert, und ein Soldat dieses Heeres werden sie dann sein. Jeder einzelne Christ wird ein Soldat dieses Heeres sein und wird mit das tun, was der Richter tut. Mit eisernem Stab herrschen heißt, mit eisernem Stab ein Zepter führen heißt hart. Hier kommt einer, der richtet. Der lässt nichts durchgehen. Ja. Der fährt rein mit dem eisernen Zepter. Wie Töpfergefäße zerbrochen werden, da wird niedergeschlagen, bleibt nichts übrig. So wie ich von meinem Vater empfangen habe. Ja. Das heißt, wer überwindet, der findet sich auf der Seite des Richters, des wiederkommenden Königs und Heerführers Jesus Christus. Wird mit ihm da eingeweiht sein. Mit ihm dabei sein. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Morgenstern. Der Morgenstern ist die Venus. Die Venus. Das ist der erste Stern am Abend, den man sieht. Also wenn wir jetzt rausschauen würden, solange bis Dämmerung kommt, der erste Stern, der dann am Himmel erscheint, die Sterne erscheinen ja nach und nach. Weil immer je dunkler es wird, desto mehr Sterne sieht man. Und weil die Venus so hell scheint, sieht man sie als Ersten. Also man muss nur warten. In der Abenddämmerung, der erste Stern, den man sieht, ist die Venus. Und am Morgen ist es auch so. Am Morgen, der letzte Stern, der verblasst, ist die Venus. Der helle Morgenstern. Und Jesus bei seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit wird für die Gläubigen ein Morgenstern sein. Er selber ist der Morgenstern. Jedenfalls wird es so dargestellt in Kapitel 22, Vers. Ich bin der helle Morgenstern. Kapitel 22, 16. Vers 16. Ich bin der helle Morgenstern. Die Wurzel Davids, der Spross Davids, der König, ja, der helle Morgenstern. Außerdem werde ich den König, der wird mit mir herrschen, der wird mit mir regieren. Ich werde ihm wie ein Morgenstern sein, wie die Venus.
Kann man vielleicht auch so sagen, er wird selbst wie ein Morgenstern dann sein.
Das weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Also, ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Text sagt, er wird ihm, den Gläubigen, den Morgenstern geben. Und der Morgenstern wird dann erklärt als der Herr Jesus Christus selber, als der leuchtende Stern, der Orientierung gibt, der königlich leuchtet wie die Venus am Himmel, als hellster Stern. So wie die Sonne vorsteht, als großes Licht steht die Sonne vor all den anderen. Der Mond steht auch vor allen anderen. Aber wenn man die zwei wegtut, dann suchen wir den nächsten Hellen. Der nächste Helle ist die Venus. Der steht den anderen vor. Wie eine Regierungsmacht. Der Jesus Christus als Regierungsstern. Seine Regierungsmacht, der den anderen vorsteht. Und wenn als ein Gläubiger, ich werde ihm den Morgenstern geben, dann wird er da mitleuchten dürfen. Nehme ich an. Er wird glänzen wie die Sterne. Die Gerechten werden hervorleuchten im Königreich ihres Vaters. Oder in Daniel heißt es, oder? Wie die Himmelsfeste, wie der Glanz der Himmelsfeste, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Vielleicht heißt es, ich weiß es nicht, was es heißt. Aber es heißt jedenfalls, dass sie den Herrn Jesus bekommen, als den königlichen Stern. Als den leuchtenden Stern, der an erster Stelle steht von allen Sternen. Den anderen vorsteht. Mitregieren dürfen sie eines Tages. mit diesem Herrn Jesus Christus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Habt ihr gemerkt, jetzt ist der Spruch hinten. Vorher war der Spruch immer vorne, vor dem Überwinderspruch. Jetzt kommt der Spruch hinten. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben diese Gemeinden zuerst die Verheißung nötig und dann, dass sie hören sollen. Die anderen haben zuerst nötig den Aufruf, dass sie hören sollen und dann den Überwinderspruch. Ich weiß es nicht. Aber dreimal ist es so und viermal ist es dann anders. Wir müssen da nicht zu viel hineingehen. Sind dazu jetzt noch Gedanken, Fragen, Ergänzungen, Einwände?
Hier 8 Mal, 7.